heute Abend Israel und Ismael. Erst Mose 16 vorerst. Das Thema beginnt also ganz vorn schon in unserer Bibel. Israel und Ismael. Heute im Blickpunkt nicht nur wieder auf von unserer Erde aus, alle Menschen, alle in Hoheit, blicken gespannt nach dem Mittleren Orient. Auch alle, die ganze Heerschar aller Engel im Kosmos. Wir befinden uns also auch hier wieder auf einer Bühne Gottes, auf die die ganze Welt gespannt hinschaut. Israel, der zusätzliche Name, den Gott durch einen Engel dem Enkel des Vaters aller Gläubigen, dem Enkel Abrahams, gab, den neuen Namen Israel. Jakob war sein Name. Jakob, Enkel Abrahams, Sohn Isaaks. Gewaltige Namen. Und jetzt die eigenartige Tatsache, dass dieser Name Abraham, Isaac, Jakob einen Dreiklang bedeutet, zu dem sich Gott der Höchste herabneigt und sich damit identifiziert: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Eigenartig noch nicht Israels, sogar der Gott Jakobs. Eigenartig nun, dieser Gottesmann Abraham, mit diesem Namen uns meistens bekannt, hieß in der ersten Phase seines Lebens, seines Glaubenslebens, nicht Abraham, sondern Abram. Abram heißt Vater der Höhe. Abraham heißt Vater der Menge, der vielen. Namensänderung, ein Zeitpunkt, ein Geschehen von unabsehbarer Tragweite. Eine Trennung und Scheidung von gewaltigsten Ausmaßen. Nur eine Namensänderung. Abram, Abraham, ist fast doch das Gleiche. Abram war ein unbeschnittener Heide. Abram. Seine Väter dienten anderen Göttern. Er wurde also als Götzendiener erzogen oder Götterdiener erzogen. Abram. Ein unbeschnittener Heide. Und da gab es noch kein Volk Israel. Auch als Abram den Namen Abraham zugeteilt bekam, in der Namensänderung, gab es noch kein Volk Israel. Auch als der prächtige Isaak seine Wege ging, gab es immer noch kein Volk Israel. Und als Jakob und Esau geboren worden sind, gab es immer noch kein Volk Israel. Erst als Jakob den Namen Israel bekommen hatte, waren dann seine 12 Söhne Söhne Israels und damit gleichzeitig die Stammväter Israels. Wir werden gleich verstehen, warum diese Einführung zu unserem Thema grundlegend gehört. Abraham wird von Gott gerufen als Einzelner aus einer ganzen Menschheit, die Gott entfremdet war, dem wahrhaftigen Gott. Abraham. Gott gibt ihm klare Anweisungen, Befehle für sein weiteres Verhalten. Er gehorcht. Als unbeschnittener Heide kommt er in das Land der Verheißung. Und jetzt geschieht das gewaltige Vorbild für uns. Vorbild für uns, die wir nicht aus Israel sind, sondern aus den Nationen. Unbeschnittene Heiden. Vorbild. Was geschieht da? Wir blättern kurz zurück. Erstens Mose 12. Und Jehova sprach zu Abram: Geh aus deinem Lande. Das ist der Befehl. Und so weiter. Vers 2. Und ich will dich, Abram, zu einer großen Nation machen. Und dich segnen. Und so weiter. Gott kann nicht genügend Segensverheißungen diesem Abraham zuteilen. Du sollst ein Segen sein und ich will dich segnen. Die dich segnen werden, sind gesegnet und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Generationen der Erde. Wer bekommt eine solche Verheißung? Abraham. Abraham. Er befindet sich in Vers 6 unter der Terebinte Mores. Nur schnell nebenbei. Terebinten sind Darstellungen von Priestern, während Zedern von Königen. Terebinten der Gerechtigkeit, lesen wir. Wir denken jetzt schon, aha, Abraham. Und Gerechtigkeit, spielen diese beiden Namen eine Rolle? Grundlegende Rolle. Vers 7 spricht Gott zu Abraham: Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute da selbst einen Altar. Und so weiter. Dann kommt die Auseinandersetzung mit Lot und dem Abraham wird noch auch die ganze Erde verheißen und dann ruft Gott den Abraham, Kapitel 15, eines Nachts heraus. Kapitel 15, Vers 1. Nach diesen Dingen geschah das Wort Jehovas zu Abraham. Immer noch. Wenn ich es betont habe, unbeschnittener Heide, könnt ihr denken, ja Bruder Muhl, also das genügt. Diese Frage, ob Abraham als unbeschnittener Heide vor uns steht oder Abraham als beschnittener Mann unter das Gesetz der Beschneidung am Fleisch gestellt? Das sind genau solche Dinge. Nur ein Hinweis. Paulus bezieht sich auf den Menschen Abraham, den unbeschnittenen Heiden, der von Gott selbst gerechtfertigt wurde, ohne ein Werk und ohne Gesetz, einfach, wir haben es jetzt gleich hier, während Jakobus, der sagt, wir urteilen, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein, bezieht sich auf Abraham, den Beschnittenen, der von Engelseite her seinen Sohn zu opfern hatte und nicht von Gott selbst. Sag nur schnell, die Beweise sind klar in unserer Schrift. Schnell ein Hinweis, was da. Und dass Paulus im Römerbrief, glaube Römer 4, sagt er, in welchem Zustand war da unser Vater Abraham? Als er von Gott selbst ohne Werken, ohne Gesetz gerechtfertigt worden ist, war er da beschnitten oder noch in der Vorhaut? Stellt Paulus eine solche fleischerne Frage? Er sagt doch mal ja.
Ja.
Ja? Und wie heißt die Antwort? Nicht beschnitten, sondern da war er in der Vorhaut. Ein Vorbild für die Nationen außerhalb Israels. Das ist der Weg Gottes mit den unbeschnittenen Heiden, die begnadet er einfach, ohne Werke und ohne Gesetz. Und sagen wir mal Halleluja, ganz still. Ja. Bitte, das sind Entscheidungen, große Wege Gottes, die er auseinanderlaufen lässt, jeder in seiner Marschordnung. Gibt es das auch sonst, dass Gott eine Herde in zwei Teile laufen lässt eines Tages? Ja. Bitte, das Ganze, die 12 Stämme sind ja mal eine Herde, nicht? Teilt er die auch in 2 Stämme oder 3 und in 10 andere? Und die ganze Zeit, die 2000 Jahre und vorher schon, nicht? Lässt er die so auseinanderlaufen. 2 verschiedene Wege. Aber nicht, dass das immer weiter auseinander geht, sondern damit am Ende ein Zusammenschluss, eine Versöhnung stattfinden kann, die auch ohne zeitweilige Auseinanderführung nicht möglich wäre an Herrlichkeit. Ist nicht Jakob selbst zu einer großen Herde geworden, als er von seinem Schwiegervater Jethro wieder zurückkehrt ins Land der Verheißung? Hat er auch 2 Teile gemacht? Na ja, als der Esau entgegenkam, ne? Da war er ein Stratege, ne? Hat er seine ganzen Herden und die Leute und die Söhne der Nebenfrauen, alles geordnet und 2 Teile gemacht. Damit, wenn Esau käme und er die alle umbringen würde, dass wenigstens eine Hälfte noch davon käme. Also 2 Wege, einer ohne Beschneidung, Vorhaut, Beschneidung, 2 Wege so auseinander. Aber wiederum nicht, dass die Wege je länger je mehr auseinanderklaffen, sondern dass da eine letzte Herrlichkeit einer Vollendung stattfinden kann. Die eine Seite heißt nämlich Weib und die andere Seite heißt Mann. Die waren ja einmal in einem Körper vorhanden, Mann und Weib, Adam. Kommt das wieder einmal so? Aber hat Gott diese Einheit in 2 Teile auseinandergestellt? Genügt. Er spricht zu Abram, Kapitel 15, Vers 1. Fürchte dich nicht, Abram. Ich bin dir erstens ein Schild und dein sehr großer Lohn. Abram sprach, Herr Jehova, was willst du mir geben? Was hat das für einen Sinn, habe ich jetzt hinzugefügt. Ja. Ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses ist Eliezer von Damaskus, der Chef aller meiner fast unzähligen Knechte. Bitte, Gott sagt, ich bin dein Schild, dein sehr großer Lohn. Merken wir jetzt von etwas von den Heiden. Was nützt mir das, sagt er, wenn ich keinen Erben habe? Also an dem können wir jetzt was erkennen? Was dieser Mann Abraham, weil er sehr reich war, nicht? Über 200 hausgeborene Knechte, der hat ja 1000 Knechte und Mägde gehabt und entsprechend Vieh und Gold und Silber und Edelsteine. Das war der reichste Mann von damals, der sehr, sehr geehrte Mann, der Chaldäer da, aus Ur in Chaldäa kommen. Was macht Gott? Er führt den Chaldäer, das war eine Sternkundige im Osten, im Altertum, um die die heutigen Astronomen die beneiden. Die haben keine Erklärung, wieso die das alles wussten und konnten und verstanden haben. Also diesem Chaldäer, Abram, sagt nun Gott. Er führt ihn hinaus und spricht, blicke doch zu den Himmeln hinauf. Und führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst, du Chaldäer. Warum betone ich Chaldäer? Wenn Gott dem Abraham sagt, blicke gen Himmel und führe Buch über das Inventar der Sterne, wenn du kannst. Nicht nur zähle von 0 bis weiß viel Billionen. Nicht? Dann war diesem Mann, dem Chaldäer, wenn der nachts dann Sternenhimmel blickte, dann wusste er etwas. Dann wusste der etwas von den Namen, die Gott den Sternen gegeben hat. Der Gott, der sie zählt alle und sie alle nennt mit Namen, das wusste er noch. Er blickte hinauf und Gott spricht zu ihm, also wieder oben, die Ordnungen von Sonne, Mond und Sternen, also wird dein Same auf der Erde geordnet sein. Da haben wir dann einen Plan, da haben wir es dann bildlich und mündlich. Blicke doch gen Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, während dem Abraham darauf blickt, also wird dein Same sein und er glaubt dem Herrn, und der Herr rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Was für ein Werk konnte also Abraham tun, bevor er von Gott gerechtfertigt war? Er konnte nicht mal Atem holen. Er nahm diesem Gott, dem Allmächtigen, dieses unmögliche, menschlicherseits unmögliche Wort ab, von ganzem Herzen, der das geschaffen hat da oben, wenn der mir das sagt, dann ist ganz klar, dass so kommt. Also wird dein Same sein. Er glaubt, er rechnet ihm es zur Gerechtigkeit. Und schon ist geschehen. Ist das eine kurze Strecke vom Unglauben zum Glauben, vom unbeschnittenen Heiden zum Gottesmenschen? Das ist eine kurze Strecke. Welche Strecke ist dann immer die kürzeste? Die Gerade zwischen zwei Punkten. Die Straße, die Gerade heißt. Als unsere Straße. Und er sprach zu ihm, ich bin Jehova, der dich herausgeführt hat aus Ur in Chaldäa, um dir dieses Land zu geben, es zu besitzen. Und er sprach, Herr Jehova, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde? Da sprach er zu ihm und so weiter und so weiter. Und jetzt nur noch nebenbei, da wir schon bei Sonne, Mond und Sterne sind, ich merke jetzt etwas. Hast du gemerkt, was ich gemerkt habe? Ich käme in XY-Seitentäler nicht, wenn ich da weiterfahren wollte. Und jetzt kommt, lassen wir das, 1. Mose 16 jetzt. Diese Klage Abrams gegenüber Gott hat doch alles gar keinen Wert, wenn ich keinen Erben habe. Also, und das trägt jetzt dieser Abram jahrzehntelang schon. Ne? Hat sicher nicht erst mit 50 Jahren geheiratet. Nicht, ne? Jahrzehntelang, vielleicht 50 Jahre lang. Nehmen wir mal an. Ne? Können wir uns vorstellen, dass seine Frau, die nicht fähig war zu gebären, allerhand zu leiden hatte. Und zwar nicht, dass er mit ihr geschimpft hat oder sie beachtet hat, sondern weil sie Jahrzehnte zuschauen musste, wie ihr Mann unglücklich war wegen ihr, wofür sie nicht konnte. Jetzt verstehen wir vielleicht Folgendes. 1. Mose 16 und Sarai, Abrahams Weib, die hieß auch nicht Sarah von Anfang an, sondern auch Sarai zuerst, gebar ihm nicht. Und sie hatte eine ägyptische Magd und ihr Name war Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, siehe doch, Jehova hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Gehe doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Das war also damals offenbar eine allgemeine mögliche Regel, dass in solchen Fällen dann die Herrin, die eigentliche Frau, wenn eine Magd dann einen Knaben bekam, dass der nicht der Magd zugeschrieben wurde, sondern der Frau des Betreffenden. Nun, und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Und Sarai, Abrams Weib, nahm Hagar, die Ägypterin, ihre Magd. Nach Verlauf von 10 Jahren, die Abram im Lande Kanaan gewohnt hatte, also schon ein Jahrzehnt war im Land der Verheißung vergangen, und gab sie Abraham, ihrem Manne, ihm zum Weibe. Und er ging zu Hagar ein, und sie ward schwanger, und jetzt. Und als sie sah, dass sie schwanger war, da wurde ihre Herrin gering in ihren Augen. Jetzt fängt's an. Und Sarai sprach zu Abram, das Unrecht, das mir widerfährt, fällt auf dich. Ich habe meine Magd in deinen Schoß gegeben, und da sie sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering in ihren Augen. Jehova richte zwischen mir und dir. Und Abram sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue ihr, was gut ist in deinen Augen. Und Sarai behandelte sie hart, und sie floh von ihr hinweg. Und der Engel Jehovas fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Wege nach Sur. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe hinweg von meiner Herrin Sarai. Und der Engel Jehovas sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Engel Jehova sprach zu ihr, ich will sehr mehren deinen Samen, Wissensamen, der Hagar, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Ich darf es gleich vorausschicken. Die leiblichen Nachkommen, also der erstgeborene Sohn, ist der Stammvater der heutigen riesigen Araberwelt geworden. Mit einem Wort jetzt, die Araber sind Halbbrüder der Israeliten, haben beide den wunderbaren Gottesmann Abram und Abraham zum Vater. Schnell, das war der Ansatz damals, als Präsident Carter, USA, Präsident Sadat, Ägypten, einen persönlichen Brief geschrieben hat, kurzer Inhalt, ihr Araber seid doch Halbbrüder der Juden, könnt ihr nicht vernünftig miteinander leben, ihr habt ja beide den Abraham zum Vater. Auf das hin hat Sadat offenbar gespurt. Nicht? Und richtig, er wagt es, unter Verachtung seiner Person, seines Amtes, seines eigenen Lebens, nicht? Er musste rechnen, wenn ich diesen Schritt vollziehe, persönlich nach Jerusalem gehe und mit ihnen einen Friedensbund versuchen abzuschließen, dann werde ich von allen Arabern gehasst und möglichst sofort beseitigt. Ganz von dem abgesehen wagt er es, er scheint in der höchsten Regierung in Israel, alles hochgespannt. Präsident Sadat beginnt mit den Worten. Ich grüße euch mit dem Frieden Abrahams, unseres Vaters. Da konnten auch die Juden nichts mehr sagen. So. Jetzt darf ich einmal abschließend hier nur sagen, war Präsident Carter, dann kam ja Camp David, nicht? Etwa 15 Tage lang, Präsident Carter zusammen mit Präsident Sadat und Präsident Begin. In Camp David, das heißt im Lager Davids auch noch. So, meine Frage ist die, war Präsident Carter ein Friedensstifter? Jawohl. War Präsident Sadat ein Friedensstifter? Jawohl. Zwischen was für Parteien? Genau denen da. Zwischen den verfeindlichsten Brüdern, Halbbrüdern. Nur noch, es gibt Dinge, die nehmen wir schnell zur Kenntnis und beachten nicht nur, was da unser großer Gott alles auf seiner Weltbühne zur Darstellung bringt. Wie sehr, sehr mehren deinen Samen, dass er nicht gezählt werden soll vor Menge. Nachkommen, ja. Der erste Sohn, nun kommt's, sein Name Ismael, Stammvater der Araber. Und der Engel Jehova sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Ismael geben. Das heißt, Gott hört, ähnlich wie Samuel, Ismael. Denn Jehova hat auf dein Elend gehört, aha. Und er wird ein, Ismael, wird ein Wildesel von Mensch sein. Ist das eine schlechte Bezeichnung oder eine treffende? Seine Hand wieder alle und die Hand aller wieder ihn. Und angesichts aller seiner Brüder, das ist östlich von allen seinen Brüdern, wird er wohnen. Arabien. Da nannte sie Jehova, der zu ihr redete, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Denn sie sprach, ich habe ich nicht auch hier geschaut, nachdem er sich hat schauen lassen? Darum nannte man den Brunnen Beer Lachai Roy. Siehe, er ist zwischen Kades und Beret. Und Hagar gebar dem Abram einen Sohn, und Abram gab seinem Sohne, den Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und jetzt kommt die Sache. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abram Ismael gebar. 86? Und erst mit 99 gebar dann die von Gott besuchte Sarah den Isaac. Sie war 99 und Abram war 100 Jahre alt, also 14 Jahre lang. Ismael war 14 Jahre alt, als dann Isaac geboren worden ist.
Bitte Kassette wenden.
Und jetzt ist Vers 3, 17 noch näher. Ich bin Gott, der Allmächtige. Jetzt spricht nicht nur der Engel des Herrn zu Abraham, sondern jetzt der Höchste von jetzt an. Ich bin Gott, der Allmächtige. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Der war vollkommen schon. Und ich will meinen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr, sehr mehren. Das, was Gott jetzt dem Abraham sagt, in Bezug auf Isaac, hat der Engel Jehovas dem Sohn Abrahams, dem Ismael gesagt. Sehr, sehr mehren. Wir merken, Israel, Ismael, schon die Namen sind fast zum Verwechseln. Ne? Sehr, sehr mehren hier, sehr, sehr mehren hier. Dann geht's weiter. Da fiel Abraham auf sein Angesicht und Gott redete mit ihm und sprach, ich sehe, mein Bund ist mit dir und du wirst zum Vater einer Menge Nationen werden und nicht soll hinfort dein Name Abraham heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht und ich werde dich sehr, sehr fruchtbar machen und ich werde dich zu Nationen machen. Wer will zu sagen, kommt jetzt nicht in Frage. Und jetzt kommt und Vers 8. Und ich werde dir und deinem Samen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum. Und ich werde ihr Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham jetzt. Und du sollst meinen Bund halten und du und dein Same nach dir, nach ihren Geschlechtern. Dies ist mein Bund, den ihr halten sollt zwischen mir und euch und deinem Samen nach dir. Alles Männliche werde bei euch beschnitten und ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Und das soll das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Am achten Tage soll alles Männliche bei euch beschnitten werden am Fleisch. Und jetzt? Und der unbeschnittene Männliche, der am Fleische seiner Vorhaut nicht beschnitten wird, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volke. Meinen Bund hat er gebrochen. Merken wir etwas? In dem Moment, wo Gott den Abraham und auch die Sarah gleich nachher auf eine geistliche Drehscheibe gestellt hat, jetzt ist er ein beschnittener Mann Gottes. Und alles, was jetzt kommt, da ist der ehemalige Abraham, der ein Vorbildmuster für uns von Gott war, jetzt Muster für Israel mit dem Gesetz der Beschneidung am Fleisch. Und schon ist was sichtbar? Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Stellen wir mal vor, wenn einer nicht beschnitten ist am Fleisch, von jetzt ab, Abraham zuerst und dann der Ismael und der Isaac und alle. So. Und alle Knechte und alle Fremdlinge. Ja. Beispiel der Konsequenz. Mose, 80-jährig, wird von Gott gerufen, um sein Volk in Ägypten herauszuführen. Er hat zwei Söhne. Seine Frau kommt mit, Zipora und die beiden Söhne. Was passiert unterwegs? Auf einmal erscheint ein Engel, er greift die beiden Knaben und will sie umbringen. Sie schreit. Und was wagt sie dem Engel zu sagen? Du bist mir ein Blutbräutigam. Warum? Die Zipora, du kannst selber urteilen, ob es jetzt recht ist, was ich hinzufüge, da in der Wüste Sinai eine Tochter Jethros, des Hohen des Priesters, Schwiegervater des Mose, was? Da an dem Knäblein, da soll jetzt da dir das Vorhäutlein weggeschnitten werden. Nein, Mose, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Kommt der Zweite, selbstverständlich auch nicht. Aha, jetzt waren die beiden Knaben des Mose. Ne? Nicht beschnitten an der Vorhaut des Fleisches. Was geschieht jetzt? Nach dem Worte des Herrn. Die haben jetzt das Recht. Wenn nicht im Volk selbst das unbarmherzige Urteil vollzogen wird, ne, dann melden sich die heiligen Engel, die solche Gesetze unter Genehmigung Gottes anordnen durften. So. Und die dürfen das durchführen. Was geschieht? Ne? Mose, aber jetzt gibt sie natürlich sofort nach, Mose beschneidet die und die wirft die Vorhaut schon dem Engel hin und sagt, du bist mein schöner Blutbräutigam. Ne? So sind die Situationen. Aha. Und jetzt zu unserem Thema. Bitte schön. Wir haben hier Gott, der Allmächtige, sein einzig aus Gott gezeugter und geborener Sohn, Jesus Christus. Wir beginnen von Anfang an mit dem Vater und dem Sohne, und gehen dann zeitlich da von oben langsam runter bis heute, tausendjähriges Reich, neue Himmel, neue Erde, also eine Darstellung des Heilsplanes Gottes, der Heilsgeschichte Gottes, der Weltgeschichte Gottes. Und zwar jetzt Abraham über Hagar Ismael, Abraham über Sarah Isaac. Die Halbbrüder sind also vorerst Ismael und Isaac. Isaac zeugt dann den Jakob, der dann Israel genannt wird. Also hier haben wir den Gegensatz Ismael, Israel. Wir beginnen wieder oben. Bitte den Schatten des Stabes beachten. Gott und Christus. Grundlegung des Kosmos, des Weltalls. Jetzt erscheint aus der Schöpferhand Gottes das erste herrlichste Geschöpf. Gott nennt dieses erste herrliche Geschöpf im Buche Hiob: Du bist der Reshit, Hebräisch, Reshit der WG Gottes. Das heißt, ihr wisst, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Hebräisch nur im Anfang, Bereshit. Christus sagt, ich bin der Anfang. Christus ist der Weg Gottes, der Einzige, der Eine. Aber jetzt kommt das erste Geschöpf als Werk der Hände Gottes, nicht gezeugt aus Gott, nicht geboren aus Gott. An dem Tage, da du geschaffen worden bist, habe ich dich als schirmenden, gesalbten Cherub geschaffen. Und so weiter und so weiter. Dieses erste Herrlichkeitswesen der Schöpfung, das Gott geschaffen hat, ist das Gleiche, das später zum Satan geworden ist. Er war der Reshit, der Anfang der Wege Gottes, geschaffen als schirmender, gesalbter Cherub. Wo sind Cherubim aufgestellt von Gott? Nur im Allerheiligsten. Wie wir dann auch lesen, du hast deine Heiligtümer verunreinigt, und ich habe dich aus, du gesalbter, schirmender Cherub, habe ich dich aus den Heiligtümern hinausgewiesen. Das ist eine erste große Scheidung. Und von dem Moment an haben wir die beiden Gegner, Satan auf einer Seite, Christus auf der anderen Seite.
Danke. Hesekiel 28, 11 bis 19.
Bitte?
Ezekiel
28. Ah, ja, danke schön. Es handelt sich darum, wir haben schon gehört, dass Gott um seine unsichtbaren, göttlichen Herrlichkeiten, unausforschlichen, unausspürbaren Gottesherrlichkeiten, die für uns unsichtbar sind und in der Hauptsache in der Zukunft liegen, was Verheißungen betrifft, hat er in seiner ganzen sichtbaren Schöpfung für uns Modelle, wählt er. Modelle von Menschen, von Pflanzen, von Tieren, von Steinen, von jeder Art von sichtbaren Geschöpfen. Modelle. Und hier bei der großen Darstellung hat der Geist Gottes einen König gewählt als Modell, einen Menschen, den König von Tyrus, Jesaja 28. Und da heißt es, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus. Wer ist der Menschensohn? Des Menschensohn, Jesus Christus. Das ist für uns das Wort des Vaters an den Sohn, nachdem Satan durch Überhebung des Herzens zu Fall kam. Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König von Tyrus. Was heißt denn Tyrus? Fels. Fels. Und die Schrift sagt uns, nicht ist unser Fels der Fels Israels wie ihr Fels der Nationen. Der Fels der Nationen ist Satan und der Fels Israels ist Christus. Also, König von Tyrus, ein Modell, auf das der Geist Gottes immer zeigt, aber was er sagt, meint das Wesen, nicht das Modell. Als Architekt stelle ich einem Auftraggeber ein Modell von seiner zukünftigen Villa vor Augen, weil er meine Pläne nicht versteht. Versteht er jetzt etwas vom Modell? Kann er sich da jetzt das vorstellen? Hat er Interesse an dem Modell? Das guckt er von allen Seiten an, jetzt hat er die Proportionen, die Formen und alles das. Und alles, was ich ihm sage, buchstäblich genommen, lüge ich ihn an, was Zeug hat. Ich sage, sind das jetzt Ihr Einfamilienhaus? Nein, das ist nur Pappdeckel, nicht sein Einfamilienhaus. Und das da, das Ganze sind Ihre 10.000 Quadratmeter Eigentum, Land. Nicht? Das Modell ist nicht mal ein Quadratmeter. Versteht ihr jetzt? Versteht ihr? Bitte schon. Ja, also. Kassette, Entstehung des Bösen. Dankeschön. Hier weiter. Nun ist dieses wunderbare Wesen Gegner maximal, Gegner des Christus geworden. Rivale, weil er sich über Christus erhöhen wollte. Jetzt haben wir schon die beiden großen, die Bipolarität in der Schöpfung Gottes. Und jetzt kommt wieder ein Wort, wo man stutzig werden könnte. Göttherr. Kassette?
Ja, zwei.
Zwei Kassetten.
Gott, Götter, Engel, Geister. Ja.
Unser wunderbarer Gott ist so weitherzig und großzügig gegenüber seinen Geschöpfen, dass er eine große Zahl von himmlischen Majestäten eines Tages vor seinem Thron versammelt, sie alle erhebt, indem er spricht, ich erkläre euch alle zu Göttern, El heißt Gott im Hebräischen und Elohim Mehrzahl. Ihr alle seid Elohim von jetzt ab. Ihr dürft jeder Einzelne als Gott in dem kosmischen Bereich antreten, ab heute, den ich euch unter eurer Herrschaft zugeteilt habe. Und über die 70 Nationen auf der Erde je einen Engelfürsten, den Gott zum Gott der betreffenden Nation erklärt hat. So. Nicht nur das, ihr seid Götter und allzumal Söhne des Höchsten seid ihr. Ich kann mir die Herren vorstellen, war das für die etwas? Götter, jeder Einzelne ein Gott. Gott redet die Einzelnen auch als Gott, als El an. In den Psalmen, bitte. Gott ist dann treu und konsequent. Dass sie das sofort angenommen haben und entsprechend gehandelt haben. Konsequenzen brauchen wir nicht zu hören, nur ein Wort des Apostels Paulus. Wir, wunderbarerweise, müssen es nur mit einem Gott, dem Wahrhaftigen, zu tun haben. Während die ganze Menschheit, die nicht in Christo herausgerissen ist auf diese Verhaftung der Götter, sind alle noch inspiriert unter der Botmäßigkeit dieser Götter, denn Gott hat je einen Engelfürsten über die 70 Nationen gesetzt als verantwortlichen Chef mit seinen Engelheeren, und als Gott erklärt über die Nation, als Gott über die Nation. So. Paulus, da ist allerdings viele Götter, jetzt griechisch Neues Testament, Theos heißt Gott und Götter Mehrzahl heißt Theoi. Da es allerdings viele Theoi Götter gibt und viele Kyrioi, viele Herren, wunderbar, so haben wir es doch nur wunderbarerweise nur mit dem einen Gott, dem Gott der Götter. Unser Gott ist nicht etwa der Gott der Götzenbilder. Wenn wir von Göttern lesen, besonders im Alten Testament, dann lesen wir Götzenbilder. Nicht? Ja, das gibt's auch. Aber Gott ist nicht der Gott der Götzenbilder, sondern er ist der Gott der Götter. Und was sagt Jesus? Genau dieses Wort im Psalm 82. Sie wollen ihn steinigen. Er sagt, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, weil du dich selbst, der du ein Mensch bist, zu Gott machst. Ich habe gesagt, ihr alle seid Götter und Söhne des Höchsten. Und Jesus fährt weiter. Und die Schrift kann die nicht aufgelöst werden, dass es Götter gibt. dass das Wort Gottes zu jenen geschah, indem er sprach, ihr alle seid Götter. Und das Wort Gottes kann nicht aufgelöst werden. Und was hat die gesamte Christenheit sich geleistet? Gläubige und ungläubige Christen, nicht? Diese Worte Gottes aufgelöst, als nichtig erklärt. Es gibt keine Götter. So sind wir doch gelehrt worden. Bitte. Dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir keine Antwort haben auf die brennendsten Fragen der Gegenwart. Dann legt die ganze Christenheit all das Schreckliche und Unheimliche, was jetzt geschieht, nicht, ins Herz unseres Gottes zurück. Nicht? Und dann ist unser Vertrauen unmöglich vollkommen zu unserem Gott. Wenn wir all das Schreckliche als von ihm kommend, weil es keine Götter gibt, gelegt sehen müssen. Nicht wahr? Ja. So sind wir betrogen, indem die ganze Christenheit in dem Punkt die Schrift aufgelöst hat. Ich habe deutlich gesprochen. Hug. Also, wir sind hier stehen geblieben. Aha. Hat das Volk Israel einen Engelfürsten über sich? Verantwortlicher Chef für Israel mit seinen Heeren. So. Parallel den Söhnen der Magd, Abraham über Hagar, Ismael, hat Gott auch einen Engelfürsten als verantwortlichen Chef gestellt mit seinen Heeren namens Allah. Allah ist kein Hirngespinst des Mohammed, sondern Allah ist einer der Götter, den Gott den Nachkommen Ismaels, den Nachkommen Abrahams über Hagar, die ägyptische Magd, zugeteilt hat. Wir beachten in dem Zusammenhang, hat die Hagar für ihre Nachkommen die Verheißung, ich will deinen Samen sehr, sehr mehren. Jawohl. Hat Abraham, Isaac und Jakob, haben die gleiche Verheißung? Ja. Nicht nur das, sondern genau sind hier 12 Söhne, 12 Fürsten geboren worden. Jawohl. Auch aus dir werden 12 Söhne, 12 Fürsten geboren worden. Merken wir etwas? Ein Vater. 2 ganz verschiedene Söhne. Warum sind die ganz verschieden? Zweierlei Mütter. Zweierlei Mütter. Eine Magd und eine Freie. Und Paulus fragt zu sagen, das, was mit Hagar und Ismael und dann Ismael geschah, Abraham, Hagar, Ismael, ist das Kleinmodell für den Vorgang der Gesetzgebung am Sinai. Denn der Vorgang am Sinai ist Hagar, welcher Bund zur Knechtschaft gebiert. Haben wir das auch schon gelesen? Nein, sagt mal nein. Überlesen habe ich schon 1000 Mal. Gewalt. Alles in der Darstellung, im Sichtbaren, zum Verwechseln. Also auch hier, deshalb der Begriff Götter musste geklärt werden. Bitte. Und nur schnell, warum hat die Religion des Mohammed, des Arabers, des Beduinenscheichs eine solche Vehemenz, eine solche Kraft, eine solche Macht, dass heute der Mohammedanismus, der Islam, gewaltiger, vehementer dasteht und erfunden ist und treuer in aller Hingabe als unsere ganze Christenheit samt uns. Woran liegt das? Weil da Engelkräfte, Götterkräfte dahinter liegen und die ganzen Dinge Bestandteile des Ratschlusses unseres Gottes sind. Und so sind alle Religionen der Völker deshalb Jahrtausende Jahre fähig, nicht nur weiter zu vegetieren, sondern in ihrer Treue und in ihrer Religiosität treu zu bleiben. Das sind alles Anordnungen von Göttern, von Göttern himmlischen Majestäten, die jetzt über ihr Volk, also Jupiter, bitte, Engelfürst, ich weiß was, über Deutschland, bitte. Jupiter, der erste von allen. Ich weiß, was ich sage, nur ein Beispiel. Und so könnte ich weiterfahren, aber bitte, Alles nur aus dem Worte Gottes. Ich darf mich ja immer vorstellen als einer, der sich immer noch mehr Mühe gibt, noch dümmer zu werden, um noch mehr allem glauben zu können, was geschrieben steht. So. Sind wir hier. Alle Nachkommen Ismaels sind die Araber. Alle Nachkommen Isaaks sind Israel, sind die Söhne Israels, vorab Juda, nicht? Als Führerstamm. In dem Moment, wo Isaak und Jakob zu Israel geworden ist, lässt Gott die Nachkommen der Hagar, Abrams über Hagar, die Nachkommen Ismaels, rote Linie, ihre eigenen Wege laufen. Während er sich jetzt den 12 Söhnen Israels annimmt, wie lange? Bis sie den dem Volke Israel verheißenen Messias verwerfen. So. Nimmt sich Gott nur das Volk, oder speziell den Verheißungssamen Abrahams über Sarah, Isaak, Jakob, Israel an. 12 Söhne, die Verheißungen, und da erscheinen Rebekka, der Mann des, die Frau des Isaaks, und Rachel, die Frau des Jakobs. 12 Söhne mit ihren Verheißungen. Nicht zu vergessen hier den Josef, den wunderbaren Christusdarsteller. Und dann Mose, auserwählt als der Prophet Gottes in Israel. Mit seiner Gesetzgebung am Sinai. Und jetzt erscheint der Sohn Gottes in Niedrigkeit, nicht nur in Menschengestalt, sondern als Jude, dem Fleische nach, wird der Sohn Gottes geboren, aus dem jungfräulichen Schoß der Maria, Jesus, als Jude, und hier endet nun um der Verwerfung dieses von Gott geschenkten, verheißen und geschenkten Messias willen, endet nun die Phase, wo Gott sich nur mit Israel befasst. Bitte? In Bezug auf Sarah. Nach dem Gesetz der Beschneidung. Abram, heißt es Abraham, Vers 15, Kapitel 17. Und Gott sprach zu Abraham, Sarai, dein Weib, sollst du nicht Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen. Und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn. Und ich werde sie segnen, und sie wird zu Nationen werden. Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Und jetzt Achtung. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte. Aber bitte, aber bewusst habe ich nicht weitergelesen, weil es sehr wichtig ist, was jetzt kommt, fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen. Der hat also auch nicht wie gelacht, dummes Zeug, sondern da drin, das wäre ja zu wunderbar, großartig. Er lachte in seinem Innern, heißt in seinen Eingeweiden. Und was ist in dem Moment passiert? Da hat Gott seine Eingeweide wieder zeugungsfähig gemacht. Und nachher, als die Sarah hörte, übers Jahr werde sie einen Sohn herzen, was hat sie gemacht? Da lesen wir, sie lachte auch nur in ihrem Innern. Da wurden ihre Eingeweide empfangsfähig und geburtsfähig gemacht. Also das Ganze, beide Ehepaarteile haben bei der Verheißung des, der unmöglichen Dinge nicht gelacht. Aber nur da drin, und zwar glaubensmäßig. Denn im Hebräerbrief lesen wir, durch Glauben empfing sogar Sarah über die Zeit ihres Alters hinaus Kraft, und das heißt zu einer Katabole, zur Empfängnis und zur Geburt eines Samens. Aha. Wie hat sie also gelacht, die Sarah? Glaubens. Und der Vater und ihr Mann? Hat auch gelacht. Glaubend. Und was heißt Lachen im Hebräischen auf Deutsch? Isaak heißt Lachen. Da konnte natürlich der Sohn dieser beiden Eltern des Elternpaares nur lachen heißen. Nicht wahr? Und Isaac bedeutet das, Isaac stellt das Lachen der Verheißung Gottes dar, immer dort, wo das Gesetz nicht mehr weiter weiß. Oder dort, wo das Gesetz verdampfen, kommt das Lachen der Isaac der Verheißung, der Sohn der Verheißung, das Lachen Gottes, nicht? Der das dem Gesetz Unmögliche, dass ein Verfluchter jemals wieder gerettet werden kann, möglich macht, indem er sich auf seine Weise genau an jeden Buchstaben dieses Gesetzes hält.
Fortgang auf Kassette 2.